Ja, ich will noch die losen Fäden noch zusammenbinden und werde noch auf ein Thema noch ein wenig eingehen, einfach wie die Frage der sogenannten Okkultsünden und der okkulten Belastung, wie das in die Darlegung des Römerbriefes passt, wie wir das einpassen müssen in den Weg, der hier dargelegt wird, der Vergebung, Erlösung von der Sünden, von den Sünden, Befreiung von der Sündenschuld und von der Macht der Sünde. Nun, noch einige Gedanken zuerst zu Römer 6 und 7 noch und dann 8. In Römer 6 stellt Paulus die Frage, was sollen wir nun sagen, sollten wir in der Sünde verharren, auf dass die Gnade überströme? Die Antwort auf diese Frage ist ein dreimaliges Nein. Wir haben das heute schon gesehen, das erste Nein, wir sind mit Christus eins gemacht worden. In Tod und in Auferstehung, und wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind, dann ist das undenkbar. Und dann können wir nicht weiter sündigen. Nicht im Sinne von, dass wir es nicht vermögen, aber es ist einfach moralisch unmöglich. In dem Sinn können wir nicht weiter sündigen. Und wenn wir doch weiter sündigen können, dann haben wir entweder den Herrn nicht erkannt oder mangelhaft erkannt oder sind gar nicht gerettet. Wenn wir den Herrn kennengelernt haben, dann haben wir auch begriffen, wie schrecklich, wie schlimm Sünde ist. Und damit wird es uns durchaus nicht gleichgültig sein. Dann wird es uns durchaus nicht egal sein, sondern dann werden wir ein Verlangen haben, nicht nur Vergebung der Sünden zu haben, sondern auch von der Macht der Sünde freizukommen. Und ich denke, dass das der entscheidende, der springende Punkt ist. Vielen ist das zu gleichgültig. Wenn es uns wirklich ein Anliegen ist, ein Herzensanliegen ist, dann werden wir diesen Weg, den uns Paulus aufzeigt im Römerbrief, auch verstehen. Nicht sofort, nicht von heute auf morgen, aber wir werden das lernen. Es ist ja dir und mir geschrieben, den Erlösten, den Geliebten Gottes, dass wir es verstehen, dass wir es glauben und dass es in unserem Leben Wirklichkeit wird. Und wenn wir das wirklich wollen, den Herrn darum bitten, ihn suchen, dann wird er persönlich uns unterweisen. Also das erste Nein ist, wir können nicht weiter sündigen, wir sind ja mit dem Herrn eins gemacht worden. Die zweite Antwort, die Paulus gibt, ist die, wir brauchen nicht weiter sündigen. Wir brauchen nicht weiter sündigen, denn wir sind nicht mehr unter Gesetz, sondern unter Gnade. Kapitel 6, Vers 14. Die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wir brauchen nicht mehr zu sündigen. Früher, als Sünder, waren wir Sklaven der Sünde und wir kannten nichts anderes als unseren eigenen Willen und haben nach unseren Vorstellungen und Gedanken gelebt, unserem eigenen Willen gefrönt. Unser ganzes Leben war ein Dienst an der Sünde. Wir brauchen nicht zu sündigen, denn wir stehen nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Nun, es wurde einiges gesagt über Gnade in diesen Tagen und wir merken, das ist eine so wichtige Grundwahrheit, Gottes Gnade, Errettung aus Gnade, dass wir es uns einfach nicht leisten können, wenn wir dem Herrn gehören, uns mit einer oberflächlichen Erkenntnis und einem oberflächlichen Verständnis der Gnade zufrieden zu geben. Und ich frage mich oft, was man denn den Kindern Gottes, den Christen, alles noch bieten muss, was man ihnen alles noch sagen muss oder auf welche Weise man sie dazu überlisten muss,
dass sie ein Herz bekommen für die Dinge Gottes? Für Gott, sein Wesen, seine Werke, seine Gnade.
Und wenn wir ein Verlangen haben, diesen Gott, den Gott aller Gnade, das, was er in seiner Gnade wirkt, kennenzulernen, zu verstehen, dann wird er uns belehren. Und dann werden wir begreifen, dass die Gnade die stärkste Kraft ist, um mich von der Macht der Sünde zu befreien. Die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Gnade ist es, die mich erwählt, erlöst, errettet hat. Gnade ist es, die mich dem Willen Gottes unterwirft. Und wenn es das nicht tut, dann ist es nicht Gnade, dann ist es nicht Gottes Gnade, sondern eine Pervertierung der Gnade. Judas spricht davon im Judasbrief, wo er sagt, dass gewisse falsche Lehrer sich eingeschlichen haben in die Gemeinde, welche die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehren. Die haben die Gnade Gottes so interpretiert, ja in dem Fall, wenn alles Gnade ist und wenn Gott gnädig ist, muss ich es mit dem Willen Gottes nicht so genau nehmen. Dann kann ich ja fröhlich nach meinen Vorstellungen und nach meinem Geschmack weiterleben. Das ist ein Pervertieren der Gnade. Paulus zieht also aus der Gnade genau den gegenteiligen Schluss. Die Gnade ist die Kraft, die mich befreit vom eigenen Willen, denn sie unterwirft mich Gottes Willen. Wir haben es ja mit Gott zu tun. Ich sage es abermals. Das Evangelium ist nicht eine Methode, damit wir besser oder überhaupt gescheit leben können, sondern das Evangelium bringt uns zu Gott. Und mit ihm haben wir es zu tun. Mit einem lebendigen Gott, der sich denen wirksamer weist, die auf ihn harren. Das ist also die zweite Antwort, die Paulus gibt. Wir brauchen nicht weiter zu sündigen, weil wir unter Gnade sind. Dann drittens gibt er eine dritte Antwort. Durch die Gnade sind wir verpflichtet, Gott zu leben, sind wir seine Knechte geworden, sind wir verpflichtet, dem Willen unseres Retters zu leben. Verse 15 und folgende. Was nun sollten wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch darstellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder der Sünde zum Tode oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bilde der Lehre, welche mir übergeben worden seid. Freigemacht von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Freigemacht von der Sünde, Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern Sklaven Gottes. Und darum wollen wir nicht weiter sündigen. Das ist also die dreifache Antwort, die Paulus gibt auf die Frage, sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Wir können doch nicht mehr weiter sündigen. Wir brauchen auch nicht weiter zu sündigen. Und wir wollen nicht weiter sündigen. Das ist das normale Ergebnis vom Wirken der Gnade an uns. Und jetzt frage dich, wie es in deinem Herzen steht. Wenn du solche Regungen in deinem Herzen spürst, dann hast du etwas von der Gnade begriffen und dann hat die Gnade dich erfasst. Wenn du solche Regungen nicht spürst, dann lebst du vielleicht noch in einer Selbsttäuschung, dass du dem Sohn Gottes noch gar nicht gehörst. Können nicht, wir brauchen nicht und wir wollen nicht. Paulus nennt drei Dinge, die wir tun müssen in diesem Kapitel 6. Und das müssen wir ganz einfach tun. Das erste, was er sagt, ist, wir müssen wissen, wir müssen Bescheid wissen. Das ist das erste.
Dann sagt er zweitens, wir müssen das, was wir wissen, auch akzeptieren und dafür halten, dass es so ist, dass wir es annehmen. Das ist das Zweite. Und das Dritte, was wir tun müssen, ist nachher unsere Glieder, das heißt unser Leben, unseren Leib und selbst, Gott zur Verfügung stellen. Diese drei Dinge müssen wir tun. Und jetzt ist es so, wenn Gott uns dazu auffordert, nicht als Sünder dazu auffordert, denn Sünder können nichts Gutes tun, wenn er uns als seine Geliebten, als seine Erlösten, als Kinder Gottes dazu auffordert, dann gibt er uns auch die Gnade, die Kraft dazu. Ich zitierte schon einmal Augustin. Augustin sagt an einer Stelle, da quod jubeset jube quod vis. Gib, was du befiehlst, und dann befiehl, was du willst. Sagt er in einem Gebet zu Gott. Gib zuerst, was du willst, und dann befiehl. Gib, was du befiehlst, und dann befiehl, was du willst. Wenn Gott uns etwas befiehlt zu tun, dann hat er uns zuerst das gegeben, was er uns befiehlt. Uns dazu ausgerüstet, uns dazu ausgestattet. Nun, ich kann von meinen Kindern verlangen, dass sie anständig Deutsch reden. Und wenn sie schludriges Deutsch reden, dann kann ich ihnen sagen, reiß dich ein bisschen zusammen, so sagt man nicht auf Deutsch. Und weil sie Menschen sind und normal, halbwegs vernünftig und gescheit sind, kann ich auch erwarten, dass das, was ich von ihnen verlange, dass sie das tun, kann ich vom Wellensittich nicht erwarten. Der kann zwar auch Worte nachmachen, aber ich kann dem Wellensittich nicht befehlen, gescheit Deutsch zu reden. Nun, Gott befiehlt solchen diese Dinge, die solche Befehle verstehen und die solche Befehle ausführen können. Also was sagt Gott? Wissen. Römer 6, Vers 3. Wisst ihr nicht, dass wir so viel auf Christus Jesus getauft worden, auf seinen Tod getauft worden sind? Vers 6. Indem wir dieses Wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Vers 9, da wir wissen, dass der Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Wissen. Wir müssen wissen. Ja, ist es vernünftig und angemessen, dass Gott von uns erwartet, dass wir wissen? Ich denke schon. Ich denke schon. Und da können wir etwas tun. Das ist nicht Schicksal, ob wir wissen oder nicht. Nun, wie können wir Wissende werden, wenn nicht auf dem Weg, den Gott uns gezeigt hat und gesagt hat, um Wissende zu werden? Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat im Gesetz des Ewigen und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und er ist ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, dessen Blatt nicht verwelkt, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und alles, was er tut, gelingt. Ja, uns Zeit nehmen für Gottes Wort. So werden wir Gottes Gedanken immer besser kennenlernen. Ja, es ist schon wahr. Wir leben in einer hektischen Zeit und viel wird von uns verlangt und von allen Seiten wird unsere Aufmerksamkeit beansprucht. Also haben wir keine Zeit. Du kommst nach Hause und stellst fest, kein Brot zu Hause. Was machst du? Du gehst und holst dir Brot, oder? Ich habe noch nie von jemandem gehört, im reichen Deutschland oder in der reichen Schweiz, nichts zu essen zu Hause. Nichts zu essen zu Hause. Also, nichts zu essen zu Hause. Was man nicht hat, das holt man sich. Wir haben keine Zeit, es ist so. Was man nicht hat, das muss man sich nehmen. Das ist einfach so. Keiner von uns hat die Zeit, also nehmen wir uns die Zeit. Du musst sie dir nehmen. Du musst dir die Zeit nehmen. Zeit nehmen für Gottes Wort. Zeit nehmen, seine Gedanken kennenzulernen. Wie wollen wir sonst wissen? Das ist das Erste, was wir müssen. Wir müssen wissen. Also müssen wir uns mit Gottes Wort, mit Gottes Gedanken auseinandersetzen, uns die Zeit nehmen dazu. Und die Frage ist schon, ja, was liest du denn? Und wenn man sich einmal das so zusammenstellt, was man so alles liest und sich anschaut und womit man die Zeit vertrödelt, ja, dann merkt man allerhand, dass vielleicht nicht ohne weiteres die Erkenntnis Gottes und seiner Gedanken fördert. Und da ist es gar nicht schlecht, wenn man sich ein paar Regeln für sich selbst aufstellt. Und ich bin ganz sicher kein Freund von Regeln und von Gesetzen, schon gar nicht, um sie anderen abzuverlangen. Aber so mir selbst habe ich ein paar so Regeln gegeben. Die finde ich gar nicht so schlecht. Ich behalte sie. Vorläufig noch. Und zum Beispiel eine Regel, die ich seit Jahren einfach befolgt habe, ist die, dass ich in keinem Buch lese an einem Tag, wenn ich nicht in der Bibel schon gelesen habe. Mache ich einfach nicht. Oder die Versuchung ist auch groß. Also wenn man die Tageszeitung gern liest, und man hat so Zeiten, ich habe das wenigstens, so Zeiten, wo ich irgendwie neugieriger bin und wo sich mehr juckt, von diesem Tollhaus zu erfahren, in dem wir leben. Und dann habe ich Zeiten, da interessiert mich das Geschehen in der Welt, also wirklich nicht. Aber wo ich solche Zeiten hatte, wo es mich einfach mehr juckte, zu wissen, was da so geschieht, da hatte ich oft die Versuchung am Morgen, bin ich aufgestanden, fing an, die Bibel zu lesen, so ungefähr um 6 Uhr kam nachher immer der Zeitungsverträger. Das hörte ich dann. Die Zeitung holen. Mach ich nicht! Jetzt lese ich die Bibel. Einfach Regel, zuerst die Bibel. Gar nicht so dumm. Nun, es ist nicht so, dass ich deshalb in den Himmel komme, weil ich das gemacht habe. Das glaube ich wahrlich nicht. Aber ich denke, dass es ein gewaltiges Vorrecht ist, dass wir Gott kennen dürfen, dass er uns die Erkenntnis seiner herrlichen Person geschenkt hat, ermöglicht hat, dass er uns teilhaben lässt an seinen Ratschlüssen, sie uns ausbreitet in seinem Wort. Und so sind ja wir nur die Beschenkten, wenn wir uns die Zeit nehmen und einfach dem Wort Gottes die Priorität geben. Und so werden wir immer mehr zu Wissenden. Das ist der erste Schritt. Ist nicht alles. Aber es ist ein erster Schritt und der muss getan sein. Wir müssen einmal wissen, wer Gott ist, was Gott getan hat, was seine Gedanken sind, was seine Verheißungen sind, was seine Absichten sind. Das müssen wir wissen. Darum müssen wir die Bibel lesen. Und natürlich, wir können auch anderes lesen. Es gibt gute Bücher, die uns helfen, die Bibel besser zu verstehen. Und solche Bücher kann ich nur empfehlen. Dann gibt es Bücher, die sind nicht so wichtig. Da macht es gar nichts, wenn man sie nie gelesen hat. Und dann gibt es Bücher, die sind regelrechter Unfug. Die würde ich schon gar nicht lesen. Es gibt nämlich so viel wirklich Gutes, wo wir nicht dazu kommen, es zu lesen. Also achte ein bisschen darauf, was du liest. Ob es wirklich Bücher sind, die deinen Glauben nähren, deine Erkenntnis des Herrn fördern, dich im Dienst tauglicher machen. Dann lies solche Bücher. Aber lies nicht solche Bücher, die einfach ein bisschen dein Ego schmeicheln oder die deine Fantasie beflügeln und solche Dinge. Oder die einfach deine Zeit totschlagen. Wissen, du musst dich also in der richtigen Weise am rechten Ort informieren. Zweitens, dafür halten, wenn wir wissen, was Gott aus uns gemacht hat, dann müssen wir das auch annehmen. Einfach annehmen.
Du hast es gesagt, oh Gott, auch wenn ich es noch nicht begreife, du hast es gesagt, ich nehme es an, so ist es. Glauben, also eine Glaubenshaltung. Und dann drittens, darstellen. Und zwar steht hier, unsere Glieder darstellen. Verse 12 und 13. So herrsche denn nicht die Sünde in eurem sterblichen Leibe, um seinen Lüsten zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Und da ist die Frage schon, ob wir das tun. Gott sagt das einfach, stelle deine Glieder dar. Das heißt, einen Leib mit deinen Sinnen. Und da können wir, ein jeder für uns selbst, ein bisschen überlegen, was wir mit unserem Leib Tag aus, Tag ein anstellen. Und wofür wir unsere Glieder benutzen. Mit unseren Ohren und Augen tun und mit unseren Händen. Und mit unserer Zunge. Wir schimpfen, nörgeln statt beten. Und ob wir schlafen statt wachen. Und so weiter. Also womit verbringst du deine Zeit? Gut, so viel zu Römer 6, dann Römer 7. In Römer 7 wird dieser oft zitierte Kampf des Paulus beschrieben, wie er zwar das Gute will, aber wie er immer wieder vom Bösen überwältigt wird. In Kapitel 7, da sagt er, Verse 18, 19, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, dieses tue ich. Verse 22, denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nun, Paulus schreibt hier von seiner Erfahrung, und ich denke, er schreibt von seiner Erfahrung, weil er uns damit sagen will, du musst einfach hier durch. Wir hätten es gern anders. Aber du musst einfach hier durch. Und ich bin wirklich davon überzeugt, viele, die immer wieder klagen, ja, sie wollen ja, aber dass sie immer wieder von ihren Gewohnheiten, schlechten Gewohnheiten, oder von ihren Abhängigkeiten und Süchten, dennoch wieder gefangen genommen werden oder darüber straucheln. Nun, ich will wirklich nicht behaupten, dass ich glaube, dass irgendjemand einmal so weit ist, dass er diesen Konflikt überhaupt nie mehr kennen wird. Will ich also nicht behaupten, dass man irgendwann einmal einen Glaubensstand erreichen kann, wo man das gar nicht mehr kennt, diesen Kampf, den Paulus hier schildert. Das Gute zwar wollen, am Morgen, ja, ich will ja aufstehen, aber das Bett ist so süß. Also, dass man das nicht mehr kennen würde, sondern dass es wie von selbst geht, so wird es nicht sein. Aber ich denke schon, dass wir doch erfahren und erleben können, dass der Herr grundsätzlich doch befreit, dass wir normalerweise
seinem Willen leben können und nicht dem eigenen Willen und der eigenen Lust beständiger liegen müssen. Das denke ich schon, dass es das gibt. Und ich meine, dass es auch da ganz einfach Gleichgültigkeit ist, dass viele irgendwie sich einfach damit abfinden, naja, jetzt ist es halt so. Und gar nicht mehr diese Not haben. Vielleicht hatten sie diese Not einmal und dann haben sie sich einfach damit abgefunden und leben einfach damit so weiter, dass sie immer wieder von der Sünde, von der Lust, vom Eigenwillen überwältigt werden. Paulus sagt hier, dass er zum Herrn schrie, verzweifelt rief ich elender Mensch, und dass er dann begriff und erlebte, ich danke Gott durch Jesus Christus. Er gibt keine Methode preis. Hier. Keine Methode, den man einfach anwenden könnte. Aber er zeigt einfach die Richtung. Die Richtung. Ein Herz, das ganz einfach dem Herrn dienen will und sich nicht damit abfinden will, immer wieder zu versagen. Immer wieder. Von der gleichen oder von verschiedenen Neigungen, Sünden übertölpelt zu werden. Und wenn das unser Verlangen ist, dann werden wir doch erfahren, dass der Herr und Retter eines Paulus, dass er auch unser Herr und Retter ist. Und ich denke persönlich, viele, die immer wieder klagen, ja, sie wollen schon, aber sie kommen einfach nicht frei und so. Ja, ich muss ehrlich sagen, das ist doch, das schafft doch für jeden, der ein solches Bekenntnis hört, ein Dilemma. Welches Dilemma? Entweder stimmt das, was die Bibel sagt, oder dann stimmt das nicht, was du sagst. Denn es ist schon so, dass wir das in der Bibel nicht finden, dass jemand, der dem Herrn dienen will und der ein Herz dafür hat, wirklich seine Hilfe zu erfahren, sie nicht erführe. Ich wüsste nicht wo. Und wenn wir mit dem erneuerten Willen des Kindes Gottes, mit diesem Willen, den Gott uns gegeben hat zum Guten, Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Wenn Gott solchen Willen mit der neuen Natur in uns hineingelegt hat, dann können wir. Und wenn wir wirklich wollen, dann wird Gott das Vollbringen auch geben. Das, was sein Wohlgefallen. Das muss doch so sein. Und so werden wir erfahren, erleben, dass der Herr treu ist, dass er uns nicht fallen lässt, dass er wirklich der Gott aller Gnade ist, der an uns dachte, als wir noch nicht waren, und der uns sucht, als wir ihn nicht wollten, der für seine Feinde in den Tod ging, der uns zu Kindern Gottes gemacht hat, dass er auch der ist, der uns hindurch trägt, hindurch rettet durch diese Welt, und dass er der Herr ist, der uns zu seinen Jüngern und Dienern formen will und es auch tut. Ich wollte zu Römer 8 noch ein paar Gedanken aus den Versen 18 bis 30. Ein paar wenigen Gedanken. Römer 8, Vers 18. Ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Es ist einfach großartig, dieser biblische Realismus.
kommende Herrlichkeit ist unbeschreiblich in ihrer Schönheit, in ihrer Größe. Aber wir gehen jetzt durch Widerwärtigkeiten, durch Leiden, Schwierigkeiten. Das gehört dazu. Und wie dankbar sind wir zu wissen, dass Paulus davon redet, dass wir nicht denken, das sei irgendwie nicht fahrplangemäß, was mit uns da passiert. Nein, es gehört dazu. Die Leiden der Jetztzeit gehören zur Jetztzeit. Dann nennt Paulus auch einen Grund. Er sagt, Vers 24, denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Das müssen wir natürlich verstehen, so wie das Neue Testament das Wort Hoffnung gebraucht. Das heißt, nicht hoffentlich sind wir dann am Schluss auch wirklich errettet, sondern in Hoffnung errettet heißt, dass die Errettung, das, was die Errettung alles beinhaltet, noch nicht geoffenbart worden ist, nämlich die kommende Herrlichkeit. Wir sind errettet, aber die zukünftige Errettung, die Verherrlichung, die Errettung, die Erlösung des Leibes, das ist noch zukünftig. Und so gehen wir durch die Zeit, aber mit gewisser Hoffnung. Das heißt, mit Überzeugung, überzeugt sein der kommenden Herrlichkeit. Nun, in dieser Situation ergeben sich Klemmen in unserem Leben. Wir geraten immer wieder in Umstände und machen Erfahrungen und Begegnungen, die wir nicht zu erklären wissen und oft auch nicht einmal wissen, in welche Richtung wir beten sollen. Warum und wofür wir jetzt beten sollen. Vers 26. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Also der Geist Gottes ist da. Wir haben nicht nur diese lebendige Hoffnung vor uns, die uns stärkt, dass wir wissen, es gehört zu dieser Zeit, aber diese Zeit hört einmal auf. Und dann werden wir in der Herrlichkeit sein, wo es kein Leiden mehr gibt. Aber desgleichen nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, also auch der Geist Gottes. Tröstet uns, stärkt uns der Geist Gottes, der uns in der Zeit mit dem Herrn und darum auch mit der Ewigkeit verbindet. Das tut ja der Heilige Geist. Er nimmt sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Hier steht's. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Es geschehen manchmal Dinge, wo wir nicht wissen. Was sollen wir jetzt beten? Sollen wir jetzt beten, dass Gott den Bruder oder die Schwester wiederherstellt und heilt oder sie sterben lässt? Scherze nicht. Ich wusste das auch einmal nicht. Wo wir nicht wissen, was wir beten sollen. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Also wir wissen nicht, aber einer weiß, Vers 27, der aber die Herzen erforscht, weiß. Gott weiß und er weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. So wissen wir also, dass Gott wenigstens weiß. Und dass er weiß, was für uns das Beste ist. Und dass der Geist Gottes uns in einer Weise tröstet und trägt und stärkt, die wir oft nicht erklären können. Und dann Vers 28, wir wissen aber. Das ist ein Gegensatz, ne? Zu dem, was im Vers 26 gesagt wurde. Wir wissen nicht. Vers 28, wir wissen aber. Das aber wissen wir. Und das ist großartig. Dass wir das wissen dürfen. Ja, dieser Vers, das ist wahrlich eine Goldmine. Jedes Wort Gold. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Jene, die Gott in seiner Gnade erwählt, berufen und errettet hat,
die er dazu bestimmt hat, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, wie es im Vers 29 heißt. Ja, von denen wissen wir, dass alles zum Guten mitwirkt. Das wissen wir. Alle Widerwärtigkeiten, auch alles, was wir nicht erklären können, was wir nicht begreifen und nicht einordnen können, das wissen wir alles nicht zu erklären. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Und das gibt uns doch ungeheures Vertrauen, dass Gott auch die Niederlagen oder die Enttäuschungen, die du in deinem Leben erlebst, dass Gott auch das dazu verwenden will, dir Gutes zu tun, das zum Guten mitwirken zu lassen, dass hier schon daraus Gutes wird für dich, dass dein Glaube wächst, dein Glaube gestärkt wird, dass du immer brauchbarer wirst in der Hand Gottes, ein immer größerer Segen für die Geschwister, und im Blick auf die Ewigkeit wird es unvergänglich Gutes wirken. Und das ist am Schluss dieser Darlegung Römer 1 bis 8 des Evangeliums Gottes, der Anker, der unsere Seelen in Gott selbst, in seiner Weisheit, in seiner Liebe, in seiner Allmacht ruhen lässt. Und so bleibt wirklich die Frage, wir lesen die Verse 29 und 30 zuerst, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Hier wird wirklich gesagt, Gott hat sie auch verherrlicht. Weil das vor Gott schon geschehen ist. Gott hat die Seinen schon verherrlicht. Wir gehen noch durch die Zeit und werden erst verherrlicht werden. Aber aus der Sicht Gottes hat er uns schon verherrlicht. Da sind wir verankert. Von Ewigkeit her zuvor erkannt. Und für alle Ewigkeit dazu bestimmt, dem Bilde des Sohnes Gottes gleichförmig zu sein. Und wenn das nicht dein Trost ist und wenn dieser Trost nicht dein Ansporn ist, diesen Gott zu lieben und unsere Liebe zu ihm dadurch zu zeigen, dass wir ihm leben wollen, dass wir durchaus nicht der Sünde dienen wollen, sondern ihm dienen wollen, dann weiß ich auch nicht, was ein solcher Trost und Ansporn sein könnte. Und so schließt Paulus mit diesen Versen ab, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Denken wir einmal daran. Gott! Gott! Nicht ein finanzstarker, einflussreicher Politiker für uns. Gott! Für uns! Wer wider uns? Und sollten wir ihm da nicht vertrauen, dass sein Vorsatz an uns auch verwirklicht wird? Und wenn er seinen eigenen Sohn nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird wieder Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Und zwar so, dass er dabei seine Gerechtigkeit geoffenbart hat. Wer ist der Verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet, der dafür sorgt, dass unser Glaube am Leben erhalten bleibt, dass die Flamme des Glaubens nicht erlöscht. In der Weise verwendet er sich für uns. Und darum, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Durch ihn,
mehr als Überwinder. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gut, so viel zum Römerbrief, zu dieser Darlegung der Vergebung der Sünden, der Rechtfertigung des Sünders und der Befreiung von der Macht der Sünde und auch der kommenden Verherrlichung. Also der Befreiung auch von der Gegenwart der Sünde. Nun, diese Darlegung ist so umfassend und so vollständig, dass wir natürlich auch die sogenannten okkulten Sünden oder okkulte Belastung unter diese Kapitel stellen müssen. Und die Frage ist jetzt, ob denn für sogenannte okkulte Sünden und okkulte Belastung, ob es einen anderen Weg brauche, ob wir einen anderen Weg gehen müssen, auf dem wir von der Schuld und von der Macht des Bösen befreit werden. Von der Schuld der Sünde und von der Macht des Bösen. Nun, wir fragen uns anhand des Römerbriefes, der Herr Jesus hat sein Blut für uns vergossen, Römer 3, Verse 24 und 25, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, welchen Gott dargestellt hat, zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut. Er hat sein Blut gelassen und damit hat er bezahlt für alle unsere Sünden, dein und meine Sünden. Oder nicht für alle? Doch für alle, oder? Oder nur für die nicht okkulten Sünden? Für alle Sünden. Also das ist sicher unanfechtbar und unbestreitbar. Was geschah am Kreuz? Am Kreuz wurde der Sohn Gottes zur Sünde gemacht und dort richtete Gott die Sünde im Fleisch. Zudem hat er dort, als er in den Tod ging, durch seinen Tod was getan? Richtig. Hebräer 2,14. Er hat durch seinen Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Fleisches und Blutes teilhaftig sind, hat auch er gleicherweise an denselben teilgenommen, auf dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Der Herr hat am Kreuz die Gewalten und Mächte besiegt. Kolosser Kapitel 2, Verse 14 und 15, alles er ausgetilgt, die uns entgegenstehende Handschrift, in Satzungen, die wider uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Nun, Römer 5, 6, 7 und 8 zeigen uns den Weg der Befreiung aus der Macht der Sünde und damit auch Satans. Diese Befreiung hat der Herr durch seinen Kreuzestod erwirkt und wir werden dadurch oder bekommen Teil an dieser Tat, dadurch, dass Gott uns identifiziert hat mit seinem Sohn in seinem Sterben und Auferstehen. Hat der Herr Jesus die Macht Satans gebrochen durch seinen Kreuzestod oder nicht?
genügt dann das Kreuz, unser Einssein mit Christus in Tod und Auferstehung, um uns von der Macht Satans zu befreien oder nicht? Es ist uns deutlich. Es genügt. Und so kennt das Neue Testament keinen besonderen Weg und keine besonderen Manipulationen, wo es darum geht, dass wir von besonderen Sünden frei werden. Es ist doch entscheidend und bedeutend, dass wir das ganz schlicht und nüchtern und einfach festhalten. Nun, es hat schlechte, es hat verhängnisvolle Folgen, wenn man meint, man müsse bei okkulten Sünden einen für solche Sünden besonders bevollmächtigten und daher zuständigen Mann aufsuchen, der einen befreie oder freispreche. Das wird ja fast immer im Zusammenhang mit Okkultsünden dann auch gesagt. Und das führt zur Abhängigkeit von Menschen. Ich hoffe, das auch deutlich genug gesagt zu haben. Immer wieder, ich habe mich wiederholt dabei sogar, dass das Glück des Menschen in seiner Abhängigkeit von Gott liegt. Eben nicht von Menschen. Von unserem Gott und Retter abhängig sein, das ist unser Glück. Und alles, was diese Abhängigkeit schmälert, zu dieser Abhängigkeit in Konkurrenz tritt, kann niemals Gottes Wille sein. Abhängigkeit von Menschen, und das ist leider so, ich kenne noch Geschwister, wirklich Gläubige in der Schweiz, die mussten immer alle paar Monate mehrere hundert Kilometer nach Deutschland reisen, und die sagten, sie brauchen das, einfach um wieder ein Stück weit Reinigung und Befreiung zu erfahren, weil dort ein vollmächtiger Austreiber, Dämonenaustreiber war. Abhängigkeit von Menschen. Das ist uns nicht zum Segen und es ist dem Herrn nicht zur Ehre. Dass man meint, ich muss dahin gehen, dorthin, an diesen Ort, zu diesem vollmächtigen Mann, der hilft mir, so ist es nicht. Ich glaube, das auch deutlich genug gesagt zu haben, die Errettung ist des Herrn, unsere Hilfe ist bei ihm, und es geht immer wieder darum, dass wir lernen, ihn zu suchen, ihm zu vertrauen, uns von ihm geben zu lassen, was uns mangelt. Bei diesen Okkultsünden wird vielfach auch die Verantwortung des Menschen für seine eigenen Sünden gemindert oder abgeschwächt. Ich denke, das wurde auch deutlich gesagt. Römer 1, 2, 3 zeigt uns, nicht irgendwelche anderen sind schuld. Nicht deine Großmutter oder deine Mutter, die pendelte, ist schuld. Du, deine Sünde, es ist deine sündige Natur. Es ist dein böses Herz und deine bösen Gedanken. Deine Schuld. Du musst vor Gott bekennen. Und nicht sagen, es tut mir leid, dass er meine Mutter gependelt hat. Sondern nur sagen, es tut mir leid, dass ich solche bösen Gedanken über dich und über dich und solche falschen Dinge über dich gedacht habe. Es tut mir leid, dass ich gesündigt habe. Vielfach werden auch mit Verweisen auf okkulte Belastung Fleischessünden entschuldigt. Ich habe das gehört, mehr als einmal gehört, wie Leute sagten, dass es ein Geist der Hurerei sei, den sie durch irgendwelche okkulten Verstrickungen hätten, der sie dazu verleitet hätte, irgendwelche sexuellen Unreinheiten zu tun. Das war nicht ein Geist der Hurerei, das war ihr Fleisch. Oder ein Geist des Geizes. mit einem Geist des Geizes. Das ist dein Geiz und das ist Sünde.
Nun, warum gefällt das doch offenkundig vielen Menschen? Und sicher, es gefällt uns, wenn wir Verantwortung auf andere legen können, auf andere schieben können. Und was auch sehr vielen gefällt, ist tatsächlich, es gefällt vielen, von Menschen umhegt und besorgt, behandelt und betüttelt zu werden.
Denn dann ist man ja im Mittelpunkt des Interesses eines, zweier oder mehrerer vollmächtiger Brüder, und viele haben das einfach gern, dass man sich mit ihnen befasst und beschäftigt. Das ist auch ein Grund, warum viele lieber zum Psychiater gehen, anstatt wirklich die Hilfe beim Herrn zu suchen. Man hat es einfach gerne, dass man im Mittelpunkt ist und irgendwie wie als ein Patient behandelt wird. Viele haben das gerne. Es gefällt irgendwie dem Ego.
Und so geht man gern zu vollmächtigen Seelsorgern, weil man gern ein wenig im Mittelpunkt ist. Nun, mit all dem will ich nicht sagen, dass wir einander nicht helfen sollen und dass wir oft auch Hilfe und Rat nötig haben. Ich habe das auch öfters gemacht, dass ich irgendwo nicht weiter wusste, ging und fragte einen Bruder, du hör mal, oder dass ich irgendwo ein Problem hatte, eine Not und einfach Hilfe brauchte. Sollen wir voneinander Hilfe auch erwarten, dass wir einander darin bestärken, im Vertrauen und im Glauben auf Gott, auf sein Wort. Dazu haben wir ja auch die Zusammenkünfte, darum tauschen wir auch miteinander aus, darum beten wir auch gemeinsam. Und wir sollen uns in der Weise selbstverständlich helfen und dienen. Es darf aber nie ein Ersatz werden für das persönliche Vertrauen auf den lebendigen Gott. Und wenn es ein Ersatz wird, dann ist dem Betreffenden, der auf solchem Weg Hilfe sucht, das nicht eine Hilfe. Jeremia 17 sagt, dass wir dann keinen Segen empfangen, sondern Fluch. Jeremia 17,5, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein Entblößter in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt, und an dürren Örtern in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen und unbewohnten Land. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut. Und dessen Vertrauen der Herr ist, und er wird sein wie ein Baum, der an Wasser gepflanzt ist und am Bache seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt, und sein Laub ist grün, und im Jahre der Dürre ist er unbekümmert, und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Der ist wahrhaft glückselig, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt. Gut. Dann schließe ich hier ab und gebe noch Gelegenheit für Fragen. Hier sind übrigens die Blätter. Das sollen wir nachher verteilen. Ja?
Wieder aufstehen.
Ja.
Dann wird uns besser.
Mir geht es um die Geschichte, wo Jesus sagt, dass ein Geist durch Beten und Fasten nur ausgetrieben werden kann. Wie passt das zusammen zu der Aussage von dir, dass man keinen besonderen Umgang machen muss?
Mhm.
Vielleicht verstand ich da auch was falsch.
Ja, gut. Markus 9 steht das, Markus Kapitel 9, Verse 20 und 28 und 29, Markus 9, 28, 29. Als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger besonders, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet und Fasten. Nun, dieser Satz schließt sich ja an das, was vorher gesagt wurde. Und zwar wird deutlich in den Versen 14 bis 27, dass die Jünger, weil sie nicht glaubten, diesen Geist nicht austreiben konnten. Es war so ihr Unglaube. Und der Herr nennt hier ganz einfach zwei Dinge, welche ein Ausdruck des Glaubens sind und auch den Glauben stärken können. Gebet, Suchen des Angesichts Gottes und Fasten. Das heißt einfach, seine ganze Aufmerksamkeit auf Gott und auf das Werk richten, das er einem anvertraut hat. Das stärkt den Glauben. Und ohne Glauben können wir ohnehin nichts tun. Nun, die Sache mit Austreibung von Dämonen, das waren apostolische Zeichen, also Zeichen, die der Herr tat, Zeichen, die nachher der Apostel tat. Und die Bedeutung dieser Zeichen innerhalb des Heilsplans, also das kann ich jetzt nicht erörtern, aber macht es deutlich, dass das auf den Herrn und auf die Apostel beschränkt war. Es gehörte zur Zeichengewalt der Apostel, solche Zeichen zu tun. Und was sie als Zeichen taten, tun wir. Das heißt, die geistliche Substanz dieser Zeichen durch Verkündigung des Wortes Gottes werden Menschen, wenn sie hören und glauben, aus der Gewalt Satans befreit. Ja, also es ging hier um den Glauben. Glaube oder Unglaube. Den Vers sollten wir noch lesen, ich vergaß das. Der Herr schilt nämlich ihren Unglauben, Markus 9, Vers 19, O ihr ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Und ich glaube, es steht in Matthäus, wir haben ihn, dass sie ihn des Unglaubens wegen nicht austreiben konnten. Matthäus 17 müsste das sein. Ja. Matthäus 17, 19 und 20, da traten die Jünger Jesu besonders zu ihm und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen wegen eures Unglaubens. In Markus steht der Satz wegen Fasten und Beten und in Matthäus steht dieser Satz wegen eures Unglaubens. Ja?
Kann ein Gotteskind von Dämonen besessen sein?
Nein, nicht besessen sein. Denn Gottes Geist wohnt in uns. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes geworden durch die Wiedergeburt. Und darum kann der Gläubige nicht besessen sein. Aber der Glaubende kann natürlich von der Macht der Sünde und damit auch von der Macht Satans gefangen genommen werden, durch Unglauben, durch Sünde, verstrickt werden, aber nicht besessen. Ja? Ja, also Dämonen, satanische Geister, die gibt es natürlich noch, so wie in den Tagen des Herrn. Der Wiedergeborene ist nach Kolosser 1 versetzt worden aus der Obrigkeit, aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes Gottes, Kolosser 1. Vers 13, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist also unsere Stellung und der Geist Gottes wohnt in uns. Das bedeutet, dass Mächte der Finsternis, dämonische Mächte und Geister natürlich den Gläubigen anfallen können. ihm entgegentreten können. Paulus sagt, dass der Satan ihn hinderte. In 1. Thessalonicher 2, Vers 18, deshalb wollten wir zu euch kommen, einmal und zweimal, und der Satan hat uns verhindert. Ja, also in der Weise, man könnte, ja, wenn Sie so wollen, sagen, ihn umlagern, umstellen, aber nicht in ihm wohnen. Ja.
Wenn ein Ungläubiger besessen ist von einem Dämon, ist es dann nötig, ihn im Namen Jesu zu gebieten, auszufahren? Oder reicht es allein, dass man ihm das Werk Jesu vor Augen stellt? Wie begegnet man solchen Menschen?
Es ist ja jeder Mensch in der Gewalt Satans grundsätzlich, der ungläubige Mensch, und darum blind, geblendet. Der Auftrag des Apostels und der Auftrag aller, die das Evangelium verkündigen, Apostelgeschichte 26, 18, Apostelgeschichte 26, 17 und 18, indem ich dich herausnehme aus dem Volke und den Nationen, zu welchen ich dich sende, ihre Augen aufzutun, auf dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satans zu Gott. Und so wird man bei jedem Menschen diese Mittel gebrauchen, die Gott uns gegeben hat, um Menschen für den Herrn zu gewinnen? Die Verkündigung des Wortes Gottes und Gebet. Wort Gottes und Gebet. Also ich würde nicht gebieten. Der Herr hat das getan, die Apostel haben das getan als Zeichen für das, was das Evangelium tut. Aber wir tun das nicht. Also wie man davon frei werden kann. Ja, das ist, also da machen die verschiedensten Erfahrungen. Leute, auch Nikotin ist ja auch eine Abhängigkeit, eine starke Abhängigkeit bei vielen. Alkohol, Drogen. Nun, da müssen wir einerseits diesen geistlichen Weg gehen, den uns Gott in seinem Wort zeigt, eben den Weg des Glaubens, des Gehorsams und wirklich des Suchens des Angesichts Gottes, dass wir seine Hilfe erbeten. Und dann zweitens auch einige mehr äußerlichen Hilfen in Anspruch nehmen, wenn jemand Schwierigkeiten hat mit Alkohol, hat sich bekehrt und hört dann aufzutrinken und ist wieder mal rückfällig geworden und so, dann soll er sich einfach so einrichten, dass er nicht allein irgendwo hingeht, wo er gefährdet ist. Und so auch jemand, der mit Drogen Schwierigkeiten hat. Ich erinnere mich eben an einen Fall, das war eine junge Frau, die nahm Heroin, dann hat sie sich bekehrt. Und dann hat sie eine Zeit lang, dann bekam sie Methadon verschrieben vom Arzt und das sollte ihr einfach helfen, so über die Zeit, um das zu überbrücken. Dann hat sie aber während dieser Zeit auch einige Male wieder Heroin genommen. Und zwar geschah das ziemlich bald und ziemlich schnell, einfach dadurch, man hatte sie einfach angesehen an ihrem Äußeren. Und darum wurde, wenn sie einmal so durch eine Stadt ging, wurde sie auch angesprochen, ob sie etwas kaufen will. Und dann ist sie schwach geworden und hat Heroin gekauft. Und da haben wir ihr den Rat gegeben, dass sie sich einfach anders kleiden soll. Soll sie sich so kleiden, dass sie einfach ganz bürgerlich aussieht. Ist ein Schutz. Und solche Maßnahmen sollen wir auch verwenden und ausnützen. Und auch schauen, dass wir dann nicht allein an solche Orte gehen, also jemand heroingefährdet ist, würde ich ihn in gewisse, oder ihn nicht allein in die Stadt Zürich, gerne allein dahin gehen sehen. Weil man da an manchen Orten einfach kaufen kann, was man haben will. Da würde ich ihm sagen, mach das nicht, geh einfach nie allein dahin. Und dann kann man natürlich auch einem solchen helfen, also wenn man Platz hat im Haus, dass er bei Geschwistern wohnen kann. Leute, die gerade aus solchen Abhängigkeiten herauskommen, die brauchen einfach oft über längere Zeit wirklich tägliche Ermunterung, dass fast immer jemand da ist, der einfach ihn aufnimmt, kommt, jetzt beten wir miteinander, lesen wir ein Wort miteinander. Und dass sie auch so einfach eingebunden sind ins Familienleben, ins Gemeindeleben und dadurch auch viel weniger Anlass haben, auch viel weniger Möglichkeiten haben, in ihrer Gefährdung auf die Sucht wieder rückfällig zu werden und dass sie auch dadurch Zeit mit dem Herrn verbringen und so wächst auch der Glaube gleichzeitig.
Ja. Ich sage jetzt den Punkt wählen und sage, ich bin immer da, du kannst zu mir kommen, aber ich kann jetzt nicht mehr weiter.
Ja, muss man von Fall zu Fall sehen. Also ich weiß auch nicht, was ich dir antworten soll.
Und zwar, wir haben es ja vorher gehabt von einer Zeit, in der wir leben. Jetzt sind ja so viele Drogensüchtige um uns herum, so viele Abhängige, so viele, die in alle Laster leben. Die Schwelle ist bestimmt fließend. Dann gibt es Leute, die sich mit Okkultismus beschäftigen, mal mehr, mal weniger, ob sie es bewusst tun oder nicht. Manche sogar Satanisten, die dann ganz bewusst den Weg gehen. Wo siehst denn du die Schwelle? Also wir haben auch öfter schon Leute in der Gemeinde gehabt, wo psychisch krank sind. Da weißt du dann nicht, ist es gesundheitlich, ist es Krankheit, ist es Besessenheit? Ja. Ist es nicht wollen, ist es nicht können? Gibt es da irgendwelche Hilfen, wodurch man unterscheiden kann? Oder wie machst du das, wie du mit den Leuten so Kontakt hast?
Nun, es gibt sicher mehr als uns und als irgendjemand lieb sein kann, ne? Solche Fälle, Menschen, die einfach so zerstört sind, dass sie schon mehr Hilfe und Begleitung brauchen als normal. Das ist sicher so. Aber gerade dieser Punkt, also man hat dann mit Leuten zu tun, die werden rückfällig, werden kriminell, kommen ins Gefängnis, also alles Dinge, die man erlebt. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass es nicht daran lag, dass sie es nicht gekonnt hätten, sondern dass sie irgendwo eben doch nicht wollten. Ja. Und dass wir ihnen sicher keinen Dienst tun, indem wir ihnen zu weit entgegenkommen und sie irgendwie noch fast entschuldigen, ja, du bist jetzt halt ein schwieriger Fall. Sondern wir sollten auch da möglichst schlicht und einfältig einfach das Wort Gottes lesen. Und Gott hat das Wort so schreiben lassen, dass es uns Richtschnur bleibe bis zu seiner Wiederkunft. Und er wusste ja, wie das ausgehende 20. Jahrhundert sein würde. Und so denke ich noch immer, dass Gott uns hier den Weg zeigt und dass wir Befreiung, Hilfe, Festigung, Festigkeit darin finden, einfach im schlichten Vertrauen auf das, was er sagt. Ihm glauben. Und wenn er es sagt, dann ist es so. Auch wenn ich das jetzt nicht so erfahre und nachvollziehen kann, aber ich glaube dir und der Herr wird sich dazu stellen. Aber leicht ist es nicht, das ist mir schon klar. Also, man ist immer wieder ratlos. Du
zum Ende das Gefühl hatte, man kommt nicht weiter, was soll ich jetzt mit diesem Mann, mit dieser Frau jetzt noch tun? Ja, manchmal sind es ganz einfache Dinge. Es gibt Leute, die sind ganz an sich ganz willige und Geschwister machen überhaupt keine Probleme in der Gemeinde, nichts, aber kommen einfach nicht vom Rauchen los. Tja. Und andere, die bekehren sich und hören auf.
Es gibt Sünden, das erzähle ich jetzt aus meinem Leben, da weiß ich, es ist Sünde. Vom Kopf her weiß ich, ich will es nicht tun, aber ich tue es doch. Und eigentlich will ich es nicht tun, aber ich tue es doch. Ich weiß nicht, ob das jetzt das ist, was in Römer 6 oder 7 stand. Mhm. Aber es ist irgendwie komisch. Eigentlich weiß ja Gott meinen Willen, ich will es jetzt nicht, aber mein Herz will es im Prinzip doch.
Mhm.
Da können wir mal auskippen.
Ja, ja, ist gut so. Ja, das sollte nicht gleich sein. Sollte wirklich nicht egal sein. Nein, es sollte nicht egal sein. Nun, das zeigt ja, dass eben einerseits hat Gott etwas in uns hineingelegt, das das nicht will. Das ist eben die neue Natur. Und die alte Natur, die will es eben doch. Und das ist der Widerstreit dieser beiden Naturen. Und da kann nur der Herr dir helfen. Kann nur der Herr dir helfen, damit immer besser fertig zu werden. Ja.
Habe ich aber gedacht, na, da muss es was geben, wo ich dann sagen kann, hier kann ich auch heute Schluss machen.
Ja, ja, ich muss dich da enttäuschen. Ich kann dir nur dieses eine sagen, der Herr hilft dir. Aber du musst einfach mit dem Herrn das lernen wollen und dann wird der Herr dir das beibringen. Dir, so wie nur du es begreifen kannst und so wie nur dir geholfen werden kann. Das zeigt dir der Herr. Er kennt dich, er wird dich führen. Und er wird dich lehren.
Deshalb ist es einfach unser Wille, der durch das Wort verändert werden soll,
ja.
Gott gleichgestellt werden soll, und dann wird Gott in uns
die Ja, Welt. Und einfach die Adresse. Die Adresse. Also am rechten Ort die Hilfe suchen. Beim Herrn selbst. Ihn suchen. Ja. Ja?
Darf ich denn von Gott erwarten, dass er mir diesen Willen stärkt? Dass also
ja.
Der Wille kräftig wird?
Tut er.
Weil das ist ja gerade das Erleben, dass man die beiden Naturen in sich fühlt, dass man einerseits nicht will vom Verstand her und auf der anderen Seite aber vielleicht genauso stark eben doch will vom Fleisch her.
Mhm.
Und
ja.
Also ja. Da darf man dann schon auch den Doch. Anspruch haben, dass Gott wirklich da hilft.
Das ist so, das ist wirklich so. Der Geist Gottes wohnt in uns und Gott wirkt so an uns, dass unser Wille zum Guten gestärkt wird. Das ist wirklich so. Ja.
Ich würde eigentlich zeigen, dass wir das in der Liste nicht alle widerstehen können. Sondern dass eben nur Gott in uns das wollen kann. Denn das hat Paulus selber, die Erfahrung hat doch machen müssen, noch immer sieben.
Ja, richtig. Also wir müssen diese Erfahrung machen, denn so zeigt uns Gott, wie es um uns steht. Da erst lernen wir erkennen, dass wir von Natur wirklich unverbesserlich sind. Dass in uns einfach etwas ist, das Gott und seinem Wort und seinem Gesetz nicht gehorchen will. Das lernen wir erst dadurch. Und dadurch wächst auch in uns das Verlangen, davon frei zu werden. Sodass wir dann mit an den Paulus eben rufen, ich elender Mensch, mach mich frei davon. Und dann erfahren wir, dass der Herr uns wirklich hilft und dass wir immer mehr das, was uns belastet und was uns quält, dass wir das immer mehr ablegen können.
Denkweise, dass man wenn man gesündigt hat, dann wird anfangen zu sagen, so, und jetzt versuche ich es noch mehr.
Ja, ja.
Sünde zu widerstehen, aber das ist ja der falsche Weg, Sieg über Sünde zu haben.
Mhm.
Ich kann ja der Sünde gar nicht widerstehen, ich brauche ganz alleine Haar. Nur er kann die Hilfe schenken.
Mhm.
Wir sind nur arme Sünder. Oder andererseits, dass man sagt, ich bin ein Kind Gottes und will überhaupt, oder ich möchte gar nicht damit rechnen, zu sündigen.
Mhm. Ja, es ist ja beides wahr. Also Paulus nennt sich in 1. Timotheus 1, 15 den Größten der Sünder. Spricht von sich als einem Sünder. Aber er weiß sehr wohl, dass er auch ein Kind Gottes ist. Und natürlich, wir können ja vor Gott nur treten als Kinder Gottes, angenehm gemacht in dem Geliebten. Aber von unserer Natur her sind wir Sünder. Noch eine Frage?
In mir entsteht dann immer so ein Konflikt, dass ich auf der einen Seite mit der Gnade zu billig umgehe, was wir vorhin angesprochen haben, und auf der anderen Seite eben auch aus eigener Kraft versuche, gegen immer wieder aufkommende Versuchungen anzukämpfen.
Mhm.
Da entsteht auch eine Selbstvergewaltigung oder Krampf einfach.
Naja.
Ja.
Ja, wir kennen das alle, genau dieses Spannungsfeld, dass wir einerseits wissen, wir sind durch Glauben errettet und es ist dieses Vertrauen auf den Herrn, das uns auch weiterbringt, aus Glauben zu Glauben. Auf der anderen Seite macht das uns nicht passiv, also dass wir einfach am Morgen im Bett liegen bleiben, sondern steh auf, der du schläfst, wache auf aus den Toten und der Christus wird dir leuchten, also aus, heraus aus dem Bett. Was liegst du da? Steh auf und rufe den Namen des Herrn an, sagte man auch einem Heiligen, nämlich Jona. Den gehen wir einfach durch, mit dem leben wir, dass wir einerseits immer Besseres lernen, dem Herrn zu vertrauen, dass er es ist, der es tut, und dass wir dann auch erleben, er ist es, der mir den Willen stärkt zum Guten, und weil er mich ermuntert, darum tue ich es auch. Es ist wie eine beständige Wechselwirkung. Ja.
Dass man das weglassen kann.
Ja,
ich will von mir sagen, ich habe seit 89 bin ich bekehrt.
Mhm.
Ich habe immer Probleme gehabt mit dem Trinken. Nicht, dass ich so mich ständig Alkoholiker war, so. Aber ich habe immer Lust gehabt.
Mhm.
Und ich habe da gekämpft, sagen wir mal, 4 Jahre. Bis ich mal so in der Bibel auf den Vers gestoßen bin, dass die Sünder, die wo Trinker und alles, das Reich Gottes nicht erben will. Und das hat mich stutzig gemacht.
Mhm.
Da habe ich versucht, ein paar Mal so, ich habe mich zurückgehalten, dann wieder. Jetzt, seit einem Jahr, trinke ich gar nichts mehr.
Mhm.
Überhaupt nichts. Kein Bier und kein Wein und nichts.
Mhm.
Aber bis ich da drauf gestoßen bin, habe ich trotzdem, jawohl.
Mhm. Ja, aber das ist ja gerade ein Beispiel dafür, wie Gott wirkt. Das ist sein Wille. Und so hat Gott durch sein Wort in dir einmal das Wissen gegeben und nachher auch das Wollen und das Wirken nach seinem Wohlgefallen gewirkt. Und so wirkt Gott an uns. Er zeigt uns etwas und dann können wir es annehmen und dann stärkt er uns den Willen, dass wir es tun. Aber wir müssen es tun. Wir müssen willig sein, es zu tun.
Also man merkt doch sehr oft, wenn man so einzelne Leute kennt und hört, dass viele kämpfen. Vielleicht auch mit Krampf oder vielleicht mehr oder weniger, aber sie kämpfen. Warum haben wir als Geschwister nicht die Freiheit mal, das muss nicht in der ganzen Gemeinde sein, aber auf jemanden zuzugehen und den ins Vertrauen mitzunehmen und den in unseren Kampf mit Neid zu nehmen. Dass ich einen Bruder oder Schwester suche, die mit mir betet, die für mich betet, die mit mir nach Zürich reingeht, wenn ich rauschgiftsüchtig bin. Und da wünsche ich mir eigentlich für unsere Gemeinden, dass wieder Offenheit entsteht, dass ich nicht Angst haben muss, dass das zum Tratsch ausartet, dass alles über mich herfällt und sagt, da guck, der kämpft mit dem Rauchen. Oder sonst wie, sondern dass man wieder miteinander als Gemeinde, als Gläubige kämpft. Mhm. Und ich denke, dass da sehr viel passieren wird. Mhm. Dass der Glauben und auch Vertrauen auf der Jesus wachsen wird.
Ja, ja, das ist auch ein Mittel, das uns Gott gegeben hat, dass wir uns gegenseitig so dienen und gegenseitig uns im Glauben stärken. Ja, auf jeden Fall. Ja? Dass man krank bleibt, das kann schon, das kann Gottes Wille sein. Wir haben Beispiele dafür. So, Paulus hatte irgendein Leiden. Und er betete darum, dass Gott ihm das nehme, dreimal. Und Gott hat das Gebet erhört. Ja, Gott erhört jedes Gebet des Glaubens. Und er antwortete ihm und sagte, meine Gnade genügt dir. Das war Gottes Antwort auf dieses Gebet. Dann muss man Sünde bekennen. Da muss man einfach bekennen, das ist Sünde. Ja. Ja, ja, das ist einfach Sünde. Das ist einfach ein böses Herz. Das müssen wir vor Gott bekennen. Also Gott wird nie kommen und sagen, es tut mir leid, ich habe dir jetzt zu viel zugetraut. Aber wir warten oft darauf. Gott komme und entschuldige sich bei uns. Da werden wir warten, bis wir im Grab sind. Ja?
Wie steht es mit dem Fernsehen? Was willst du antworten zu einem Gläubigen, der wo behauptet, dass Fernsehschauen, ja, das ist normal oder das ist keine Sünde? Wir wissen alle,
ja,
was im Fernsehen gezeigt
wird. Na, das ordne ich, würde ich dem zuordnen und unter das zählen, was ich zu Römer 6 sagte. Wissen dafür halten darstellen. Damit wir wissen, was Gottes Gedanken und Absichten sind, müssen wir uns auch Zeit nehmen, Gottes Gedanken kennenzulernen. Und Fernsehen fördert wahrlich nicht die Erkenntnis Gottes. Und so, also, das ist einfach der Grund, darum, der Hauptgrund, darum will ich keinen Fernseher, meine Frau will auch keinen Fernseher. Wir haben 4 Kinder, die älteste ist 16 und nachher ein Mädchen, dann junge 15 und dann eine 13-jährige Tochter und eine 9-jährige, die haben nicht einmal gesagt, warum haben wir keinen Fernseher. Also, es ist einfach schön, noch keinen Fernseher zu haben. Und der Bruder, der Fernsehen schaut, der weiß gar nicht, was er verpasst. Ja.
Mein Paulus, gerade Römer 7, das zeigt ein Problem auf. Das Gute möchte er tun und tut doch das Böse. Und das kennt ja, diese Erfahrung kennt eigentlich jeder, Gläubige. Und dann schließt er mit Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und für mich ist es immer das Problem, wir beschäftigen uns sehr viel mit uns selber, mit dem, was wir tun möchten. Und so. Und das ist mir eigentlich früher auch so gegangen. Aber eigentlich muss ich sagen, seit ich mich mit Herrn Jesus beschäftige, und ich habe das eigentlich bei Paulus auch kennengelernt, dass er, wenn man zum Beispiel Epheserbrief liest, wenn er uns dort zum Beispiel die Erkenntnis über seine Liebe vorstellt, ja, und so, dass dann alles andere eigentlich da hinten ist, dass man sich eigentlich nur mit ihm beschäftigt. Und auch Petrus ist da ein gutes Beispiel dafür. Er hat sich auch so viel mit sich selbst beschäftigt. Und zum Schluss, seine letzten Worte, die wir zum Beispiel im 2. Petrusbrief in 3,18 lesen, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis und dann unseres Herrn Jesus Christus. Ja? Und dass man dies eigentlich in Gemeinden oder unter Gläubigen so schwer verständlich machen kann. Sie bleiben immer am Kreuz stehen, sie beschäftigen sich immer mit sich selber. Was, wie kann man das rüberbringen, dass man sich wirklich mit dem Herrn Jesus beschäftigt?
Das ist ein sehr guter und sehr wichtiger Gedanke tatsächlich, dass es nichts so Beglückendes und Befreiendes gibt, wie sich mit der Erkenntnis Gottes selbst, des Sohnes Gottes, zu beschäftigen. Das ist wirklich wahr. Nun, wie kann man Geschwister dazu bringen? Man kann sicher einmal das tun durch ein eigenes, entsprechendes Leben und Wandeln. Und das ermuntert andere. Die sehen das und merken das irgendwie, das ermuntert andere. Und man kann sicher auch ab und zu auch über dieses Thema reden. Lehren diesen Gegenstand, darstellen den Geschwistern. Ja.
Sind sonst noch wichtige Fragen? Ihr merkt, das ist eigentlich schon eine manipulierte Frage.
Ganz kurz noch.
Aber gerne. Kurze Fragen, auf die brauchen meist lange Antworten. Die Fragen sind schon immer kurz.
Das liegt aber an dir.
Nein, das liegt an der Frage.
Aber frag du.
Es gibt auch manchmal das Problem, vielleicht im Gespräch mit anderen, dass wenn man jemanden auf etwas ansprechen will oder sich über etwas unterhalten will, wenn jemand vielleicht an Sünde festhält, dass dann bei jemandem der Rollladen runtergeht, dass einfach kein Gespräch möglich ist. Jetzt möchte ich mal die Last gerade an dich abgeben. Was würdest du solchen Menschen dann sagen?
Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen würde. Ich hoffe, ich würde nichts irgendwie Bissiges sagen. Das wäre nämlich nicht gut. Aber ja, ich weiß auch nicht. Im Moment, was ich sagen würde.
Aber es war ein schöner Satz, der da zum Schluss gefallen ist. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wir haben anstrengende anderthalb Tage oder sagen wir ein voller, starker Tag hinter uns. Wir haben viel gehört über den Herrn Jesus, anfangen von Adam bis, ja, Offenbarung waren wir auch. Und ich denke, es sind mutmachende Worte. Und es wird sich in den nächsten Zeiten auch zeigen, was wir davon anwenden. Ich darf nochmal darauf hinweisen, am Morgen ist nochmal ein Gottesdienst, wo der Benedikt um 10 Uhr redet. Wir haben morgen um 9 Uhr hier Versammlung, Brotbrecher, 9 bis 10 und von 10 Uhr bis 11 Uhr auch nochmal Wortverkündigung, Gottesdienst. Der, wo nicht irgendwo sonst hin kann oder hierher kommen möchte, herzlich eingeladen. Es gibt kein Mittagessen. Also nicht, dass ihr kommt und meint, es gibt diesmal Bockwürste oder irgendwas, sondern einfach normaler Gottesdienst. Benedikt, wir dürfen dir schon mal jetzt danken, dass du gekommen bist, dass du da dir die Mühe gemacht hast, dich auch an das Thema Neid zu arbeiten. Ich denke, für dich war es auch ein Schlauch und Arbeit, so einen Tag hier vorne Rede und Antwort zu stehen und auch den ganzen Tag zu reden. Ich denke, die ganzen Sprudel davon, die können nicht löschen, was auch da an Müdigkeit da ist. Deswegen denke ich, dass wir ihn doch auch entlassen, auch heute Abend, dass er auch in sein wohlverdientes Bett kommt. Wir werden es dann so machen, dass wir hier nur die Räumlichkeiten umstellen, so wie sie normalerweise für den Gottesdienst sind. Einfach, ich denke, die Geschwister wissen, wie die Stühle gestanden sind. Lassen wir uns aber jetzt nur die Zeit nehmen für Gebetsgemeinschaft, dass wir einfach auch jetzt nur dem Herrn Jesus danken für das, was uns bewusst und groß geworden ist. Machen wir das und dass wir dann danach die Räumlichkeiten umstellen, dann haben wir auch die Frauen oder die in der Küche
noch die Möglichkeit, dann wird es nicht allzu spät für die, dass man die Küche auch voll sauber kriegt und den Raum sauber. Nehmen wir uns die Zeit fürs Gebet.